Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 228 von Distanz und Gloria. Euch gegenüber, hätte ich fast gesagt, das stimmt nicht, sich gegenüber sitzen der Herr Städt und der Herr Polas. Beide senden heute von zu Hause. Ich kann es am ikonischen Bücherregal der Präsenzbibliothek im Hause Sattler erkennen, dass der Herr Städt zu Hause ist. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, er ist auch wieder gesund, nachdem er letzte Woche uns ja einen vom Rotz ins Ohr gelöffelt hat. Nun ist es so, dass wir einen besonderen Tag vor uns haben, auf den wir dann gleich noch zu sprechen kommen werden. Zunächst aber wollen wir es nicht verabsäumen, euch hier in allerherzlichster Form zu begrüßen. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie üblich gebührt das erste Wort Herrn Städt, indem er auf die Frage antwortet, wie es ihm wohl gehe.
Mir geht's gut.
Yippie!
Also besser als letzte Woche auf jeden Fall. Ist noch nicht alles vorbei. Na, es verhält sich nämlich so, dass bei diesem Erkältungsvirus, was ich hatte, da wird in der Lunge ganz schön was kaputt gemacht. Ja? Das wird auch wieder repariert hinterher im besten Fall. Wenn nicht, hat man ein Problem. Das gibt's auch. Aber es ist genauso selten, wie Long-Covid selten ist. Das gibt's aber. Na? Aber bei mir ist das scheinbar nicht so. Aber, bitte?
Das heißt, das sagen? Es war wahrscheinlich RSV. Dann?
Es anzunehmen, ja. Also es ist nicht diagnostiziert in dem Sinne, aber es ist schon aufgrund der Heftigkeit anzunehmen.
Es ist eklig genug, dass es reicht, genau. Und man es abhalten kann. Ja, verstehe.
Richtig.
Unangenehm.
Ja, genau. Und das zieht sich dann halt noch eine Weile, weil dieses ganze Schlachtfeld da, das muss aufgeräumt werden. Und das dauert halt noch an. Und da muss man eben nach wie vor vorsichtig sein. Ich war gestern arbeiten, allerdings nicht fliegen in dem Sinne, sondern ich hatte Training. Und da musste ich allerdings hin und wieder zurückfliegen. Und ich habe schon gemerkt, dass diese zwei Flüge hin und zurück schon gereicht haben, dass es unangenehm genug war. Also das heißt, wenn ich einen Flugdiensteinsatz gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich nach wie vor noch krankgeschrieben gewesen.
Das heißt aber, wenn ich das richtig verstehe, es befindet sich immer noch Restrotz auch in der Ohrtube.
Nein, das ist nicht das Problem gewesen, aber das ist so, dass die Luft ja doch konditioniert ist und trocken genug, um ein bisschen Ärger zu erzeugen in der Lunge.
Wohl wahr.
Und auch kalte Luft ist nach wie vor, merkt man, also das reizt halt. Alles, wo so ein bisschen die Schleimhäute reizt, das ist noch zu merken.
Es ist reizend. Ja?
Genau. Ja. Und das wird aber tagtäglich besser, insofern eigentlich geht es mir gut. So, also ich habe es gut überstanden, wir haben es alle gut überstanden, uns geht es eigentlich wieder gut.
Das ist fantastisch zu hören, besonders in Vorbereitung auf morgen.
Ja, besonders in Vorbereitung auf morgen ist das sehr, sehr schön. Herr Polas wird bestimmt gleich darüber noch was sagen. Jedenfalls wollte ich noch ganz kurz zu gestern was sagen, wenn wir das Thema schon mal angerissen haben. Das ist unser jährliche Emergency Crew Resource Management Training.
Kürzer ging es nicht, wa?
Nee, EMCRM.
Ja.
Und zwar macht man da ein, zwei Notfälle durch, die aber weniger uns als Cockpitbesatzung betreffen, sondern es ist vor allem ein Kurs für die Kabine, wo wir allerdings gelegentlich unserer Aufgabe als Cockpitbesatzung nachgehen. Ja, aber dieses Mal waren wir da vor allem bei den praktischen Übungen als Beobachter dabei. Auch wichtig, sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht. Weil wir sehen selten, was die tatsächlich in so einer Situation machen, weil ja dann immer eine Tür dazwischen ist, die auch zubleiben soll, in den Notfällen. Insofern verhilft uns das auch, die Arbeit von Flugbegleitern zu verstehen. Also in Notsituationen vor allem. Ne? Die andere sieht man ja doch, also die normale Arbeit, die Servicearbeit sieht man ja oft genug. Nicht oft genug, kann man immer noch öfter sehen, aber man sieht sie häufiger.
Ja.
So, und dann ist es auch so, es waren auch ein paar Einheiten extra dafür gemacht. Da hat man uns quasi auch mal im Simulator gefilmt und ein, zwei Übungen gezeigt, wie lange und warum gewisse Situationen halt länger dauern, bevor wir uns das erste Mal melden. Ja, also wenn wir quasi zum Beispiel einen Startabbruch hatten, dauert das beispielsweise, wenn ein Triebwerk brennt, das wird im Simulator dann halt so simuliert, dauert das 2 Minuten, bevor wir uns das erste Mal bei der Kabine melden. Und zwar nicht, weil uns langweilig ist, dauert es so lange, sondern weil wir da halt wirklich was zu tun haben und viel. Genauso wie wenn wir einen Triebwerksausfall haben und allerdings weiterfliegen müssen. Also quasi nicht anhalten können beim Starten, sondern quasi schon die Entscheidungsgeschwindigkeit überschritten haben und weiterfliegen müssen. Dann dauert es bis zu 5 Minuten, bis wir uns das erste Mal bei der Kabine melden können. Und das sind Dinge, die wussten die nicht, dass das so lange dauert, weil man das natürlich nie in dem Umfang zusammen mit einer gesamten Kabinenbesatzung übt.
Ja. Die Frage, die ich mir dabei stelle, um dir mal ganz kurz Zeit zu verschaffen, um kurz husten oder niesen zu können, ihr habt ja für den Notfall, das wissen vielleicht manche auch nicht, bestimmte Checklisten, auch die ihr abarbeiten müsst.
Richtig.
Beziehungsweise auch ein Handbuch, was euch ganz genau sagt, was ihr in welchem Fall irgendwie wie zu machen habt, nicht wahr?
Zumindest sind gewisse Fälle vorgedacht. So. Nicht für alle Fälle ist das natürlich so.
Und dauert das jetzt so lange, weil ihr quasi erstmal die Check-up-Liste durcharbeiten müsst, bis ihr dort am Ende angekommen seid? Weil theoretisch, Laienverständnis, wenn ein Triebwerk nicht das tut, was es soll, schaltet ihr es ja in der Regel ab. Wenn es jetzt irgendwie eine Brandmeldung gibt oder irgendwas, dann kannst du das ja so zumachen, dass selbst ein Brand im Triebwerk eigentlich gelöscht werden sollte.
Genau, du musst allerdings eine Frage.
Genau, und die Frage ist dann, das ist ja eigentlich per se erstmal keine langwierige Tätigkeit, das runterzufahren. Das bedeutet, ich leite daraus ab, dass tatsächlich das Abarbeiten der Checkliste am Ende das ist, was das so langwierig macht.
Nee, was vor allem dauert, ist, dass man ja noch die unsägliche Aufgabe hat, darauf aufzupassen, dass der Flieger nicht vom Himmel fällt. Ja, und dass das quasi sichergestellt ist, deshalb dauert das eine Weile, weil man das Verfahren ja nicht einfach machen kann, sondern man muss das in einer Situation machen, wo man Kopf dafür frei hat. Weil so ein Flugzeug fliegt mit einem Triebwerk nicht ganz so gut wie mit zweien.
Ach, und, das klang aber sonst immer anders hier.
Ja, genau.
Gefährliches also Outing.
Es fliegt gut, aber nicht ganz so gut. Da ist schon ein bisschen was zu tun, ja. Ist jetzt nicht so, dass einem da die Möhre um die Ohren fliegt, aber man muss dafür sorgen, dass es nicht so ist.
Aber wenn wir jetzt einmal so im Nerd-Talk sind, sorry, dass ich gerade noch mal kurz unterbreche, ist das eigentlich so, dass sobald ein Triebwerk ausfällt, dass ihr dann das Nottriebwerk anmachen müsst?
Das empfiehlt sich. Wir machen das nicht sofort an. Es dauert in der Regel auch 2 bis 3 Minuten. Hm. Und das Nottriebwerk liefert keinen Schub. Das liefert nur ein bisschen Luft und Strom.
Ja, exakt.
Mehr macht es nicht. Also für mehr ist es auch nicht gedacht. Und es verbraucht ein bisschen Sprit. Ja. Das ist aber jetzt nicht direkt ein Vorteil. Also das passiert. Und kurz gefasst, das Abarbeiten der Checklisten ist auch dafür gedacht, dass du nichts schaltest, was im Hintergrund irgendwas... Also dass man es auch in der richtigen Reihenfolge macht. Ja.
Ja.
Und die Checklisten selber gehen fix. Ja, es geht dann vor allem darum, dass man die in einer Situation macht, wo man wirklich mit nichts anderem beschäftigt ist, wo man zum Beispiel wartet, bis Geschwindigkeit aufgebaut wird oder man wartet, bis man auf einer gewissen Höhe ist. Aber vor allem muss man sich darum kümmern, dass man nicht in den Berg fliegt und dass man überhaupt in der Luft bleibt. Das funktioniert, aber man muss sich darum kümmern.
Ja.
Ja, das ist klar. Dafür sitzen wir ja dort.
Und auch da eine Anschlussfrage. Nun ist es ja so, dass der Autopilot zumindest bei euch bei Airbus, wie war denn das? Bei euch hat der Autopilot das letzte Wort, in der Boeing andersrum, ne?
Wir haben trotzdem das letzte Wort.
Aber es gibt doch, also bei einem Flugzeugtypen ist es doch so, dass, wie war denn das? Ich krieg das gerade nicht mehr zusammen. Bei einem dieser Flugzeugtypen ist das so, dass quasi der Autopilot eigentlich das menschliche Versagen ausschließen soll und bei dem anderen Flugzeugtypen ist es genau andersrum. Dass also der Mensch immer so, das letzte Wort haben soll, falls es irgendwie technische Probleme gibt.
Genau, das ist bei Boeing so, was du gerade sagtest, aber es ist so, dass der, auch bei Airbus, der reißt die Hufe hoch, wenn ihm das nicht gefällt.
Und das war jetzt gerade die Frage, auf die ich hinaus wollte, also ob quasi in dem Moment, wo ein Triebwerk ausfällt, ob der automatisch auch den Autopiloten raushaut.
Nein.
Nein.
Nein, nein, also es ist sogar so, man schaltet den möglichst schnell ein, weil er völlig ohne Probleme, nachdem das Flugzeug stabilisiert ist, also wenn es nicht stabilisiert ist, haut es den Autopiloten auch wieder raus. Hm. Aber wenn das Flugzeug stabilisiert ist, und das ist, kannst du nur manuell, es geht nicht anders, deshalb üben wir das auch regelmäßig, dann machen wir den Autopiloten rein, weil der ohne Probleme das Flugzeug mit nur einem Triebwerk fliegen kann und er kann sogar automatisch landen.
Das heißt aber...
also das geht sogar.
Das wissen vielleicht auch viele nicht, der Autopilot, der ist ja jetzt nicht so, du machst den an und der macht alles automatisch, sondern ihr müsst dem Autopiloten ja genau sagen, was er wie zu halten soll.
Absolut.
Das bedeutet, ihr müsst dann also im Notfall erst die ganzen Einstellungen machen und könnt ihn dann erst einschalten. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich, nehme ich an, ist ja eigentlich auch logisch, ihr werdet wahrscheinlich, keine Ahnung, in der Geschwindigkeitsberechnung Rücksicht auf das eine Triebwerk, was ihr weniger habt, nehmen müssen, um das dann absolut quasi anpassen.
Ja, okay. Genau, richtig. Das ist aber, wird vor jedem Start gemacht, weil du natürlich dann, wenn es soweit ist, darauf vorbereitet sein musst. Das ist wirklich ein Standardverfahren. Es ist auch überhaupt kein Problem. Mhm. Also das überlebt man eigentlich, wenn ein Triebwerk ausfällt. Das ist
das eigentlich macht mich nervös,
also,
im Satz.
Nein, also das ist ja überall. Es gibt ja nirgendwo eine hundertprozentige Sicherheit. Ja, aber beim Fliegen kommt man schon recht nah daran, ja, an die 100%. Ja. Um es mit einer Zahl festzustellen, das Ziel der Sicherheit bei Flugzeugen ist, dass in 10 hoch minus 9 Fällen was passiert. 10 hoch minus 9 ist eine Milliarde. Also in einer Milliarde Flügen passiert mal was, so ungefähr.
Das sind also auf die Menschheit gerechnet 8.
Also wenig, ja.
Ja.
Also jedenfalls so, und deshalb, das, was ich meine, ist einfach nur, dass man dann, das dauert halt eine Weile, bis man das gemacht hat. Und das war für die auch interessant, das mal zu sehen. Und dann wurden viele Fragen gestellt, ob es denn nicht eine Stelle gibt, wo man da noch mal kurz Bescheid sagen könnte und so weiter und so fort. Ja. Und da haben wir dann quasi auch unsere Position verteidigt, dass wir das nicht machen in so einer Situation. Dass wir auch einen Anruf ins Cockpit nur ganz kurz annehmen und gleich wieder auflegen.
Es ist ja auch,
weil wir da halt mit anderen Sachen beschäftigt sind, nämlich mit der Tatsache, dass der Flieger in der Luft bleiben sollte.
Das ist ja das eine. Und das andere ist, ja, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, es war Thomas de Maizière, aber das Zitat von ihm damals, Teile der Wahrheit würden die Bevölkerung verunsichern. Also ich meine, es ist ja sinnvoller, wenn ihr euch erstmal Gesamtüberblick verschafft und wisst, woran ihr seid, bevor ihr irgendwelche Wasserstände durchgibt.
Nach hinten. Ja, nicht nur das, das ist egal. Sie wollen einfach nur zu wissen, hey, wir leben, wir haben es im Griff.
Ja.
Das reicht vielen schon.
Ja.
Und das ist auch, ich kann das auch verstehen, weil das rumst eventuell. Und vielleicht kommt da noch irgendwie eine Flamme, was weiß ich. Und dann sitzen die da und hören nichts von uns.
Hm.
Das kann ich schon verstehen, dass das einen beunruhigt. Und deshalb war das auch wichtig, deshalb hat man das Thema auch aufgemacht, damit wir erklären können, warum wir es nicht machen. Nicht, weil wir die vergessen oder so, sondern weil wir eben priorisieren müssen. In dem Moment gibt es so viel zu machen, dass du das gar nicht gleichzeitig machen kannst. Und da musst du es priorisieren. Und zwar Fly, Navigate, Communicate. Communicate kommt an dritter Stelle.
Ja.
Weil du das nicht alles, das kannst du nicht gleichzeitig machen. Du musst vor allem erstmal dafür sorgen, dass der Flieger fliegt, dann, dass du nicht gegen den Berg fliegst, das ist Navigate, und dann Communicate. Es hilft nichts, wenn ich dem Bescheid gesagt habe, was Phase ist, und dann 20 Sekunden später ist vorbei, weil ich gegen den Berg geflogen bin oder so. Also das bringt nichts. Ne? Deshalb hat man eben diese Priorisierung.
Ja. So, ich frage das natürlich auch, weil am Dienstag mein Flug geht.
Ja.
Ja, ich verpisse mich ja.
Nicht nur du.
Ja, stimmt, nicht nur ich. Wobei meine bessere Hälfte ja am Montag schon fliegt. Ich muss da aber noch arbeiten, deswegen kann ich erst Dienstag nachziehen. Und wir hoffen einfach mal, dass mit Streik und Wetter und allem Möglichen man trotzdem heile in London ankommt. Ja, es ist gerade ein Verdi-Streik angekündigt für den öffentlichen Personennahverkehr. Ich hoffe mal, dass das also zum Beispiel den Zug nach Berlin nicht betrifft. Das gilt zwar, ist zwar streng genommen kein Nahverkehr, aber man weiß ja bei denen nie, was das für Ausmaße annimmt.
Mhm.
Und das Wetter, also ich muss sagen, ich bin langsam echt schneemüde. Es geht mir wirklich auf den Zünder. Also ich mag Schnee, aber dann gerne über Weihnachten und von mir aus noch die 2 Wochen nach Silvester und dann von mir aus instant Frühling. Also jeden Tag sich halb auf die Schnauze zu legen, wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist, das macht echt keinen Bock.
Ja, das ist eigentlich, gehört das dazu zum Winter, und ich finde das auch sehr schön. Ich meine, ich bin im Winter geboren, mir gefällt das, deshalb mag ich das gern. Ja.
Ich bin Sommerkind.
Und es ist aber so, dass ich mich gestern auch wirklich so richtig, also gestern hat es mich richtig gefordert. Ich bin nämlich mit unserem kleinen 60 PS Auto, mit unserem Skoda Fabia, mit ganz kleinen Reifen, auch ganz schlecht nach Hause gekommen.
Weißt du? Das zeichnet gerade so ein komisches Bild. Das klingt so wie so ein, also als ob die Reifen gar nicht auf dem Boden ankommen. Also weißt du, dass einfach viel zu kleine Reifen an dem Auto dran sind.
Ja, ja, genau.
Fahrende Schubkarre.
Also jedenfalls ist es tatsächlich so, dass ich auf der Autobahn war es also überhaupt kein Problem. Ne? Und dann von der Autobahn runter Und es schneite ja die ganze Zeit weiter. Und es war schon interessant. Erstens, ich habe schon gemerkt, dass es interessant wird, dass wir, als wir nach Dresden geflogen sind, dass die Bahn erstmal wieder freiräumen mussten. Wir erinnern uns.
Ja.
Und dann habe ich mir schon gedacht, okay, gut, dann wird die Heimfahrt wahrscheinlich spannend. Nimmst du Zeit. So. Ja, und dann war es aber tatsächlich so, dass ich, es ist ja relativ bergig auch bei uns und es gab Stellen, da kam ich schlecht hoch oder nicht. Und da war es dann also so, dass ich das Auto, ich habe es dann so geregelt, dass ich die Reifen halt mit Absicht habe durchdrehen lassen, damit sie sich quasi so lange schaufeln, bis sie am Boden ankommen. Und das dauerte dann eine ganze Weile. Aber es kam zumindest dann irgendwann bergauf, das Auto, ja. Und dann allerdings gibt es ja auch Berge, wo es wieder runter geht. Und das ist dann halt wirklich ein Problem, ja.
Ich habe ich mal die Geschichte mit unserem damals neuen Bus, unserem Amakord-Bus und der Wartburg erzählt?
Nee, erzählst du gleich, aber ich bin quasi fast fertig. Ja, erzähl mal und dann erzähle ich den Schluss, das ist nämlich gleich vorbei bei mir, also die
weil das passt,
Geschichte.
Das passt ganz gut an dieses Berg und Auto. Es ist ja bei der Wartburg so, du hast da auf den letzten Metern einen relativ steilen Anstieg, wo links Felsenwand und rechts Felsenwand ist. Und du kommst da so eine Kurve hoch und dann ist dort dieser eingefasste Anstieg. Und wenn du aber quasi die Kurve hochkommst, das ist nur mit so Holz abgezäunt sozusagen. Und die eigentlichen Shuttle, die Wartburg hochfahren, das sind auch eigentlich ähnlicher Bautyp wie unser Bus, aber mit Allradantrieb. Und für die ist das auch im Winter überhaupt kein Problem. So, nun hatten wir unseren hochgepriesenen, neu gerade geleasten Bus mehr oder weniger eben erst vom Hof gefahren. Und es regnete nur, es war nicht mal Schnee, es regnete nur und wir fuhren dort einen Berg hoch und auf dieser Stiege, wo du weder nach links noch nach rechts groß navigieren kannst, drehten auf einmal alle Reifen durch und wir rutschten, langsam den Berg wieder runter bei Nässe. Ja. Und wir wussten ja, hinter uns ist nur diese komische Scheißholzabsperrung, das heißt, wenn du rutschst, bist du weg, dahinter ist direkt Abhang und Wald. So, und dann kamen wir zum Glück irgendwann zum Stehen, waren aber alle, sagen wir mal, etwas aufgeregt und nass geschwitzt. Und dann sagte ein Kollege, der fuhr, also probieren wir jetzt halt nochmal. Was nochmal probiert, ist dasselbe nochmal passiert und diesmal sind wir später zum Stehen gekommen und da hatten wir dann wirklich den Kanal voll, haben das Auto stehen gelassen. Und die Pointe dabei ist, ich habe das meinem Papa erzählt und der meinte, ja, wenn das uns früher beim Trabi passiert ist, dann sind wir einfach rückwärts hochgefahren, weil da war halt, da war halt
Vorderradantrieb.
Genau, Vorderradantrieb und dann bist du rückwärts hochgefahren und hast damit dann Heckantrieb. Die wussten sich auch zu helfen damals.
Das habe ich mir auch überlegt, ob ich das mache. Aber es hätte, glaube ich, nicht viel gebracht.
Aber es ist fast in a nutshell quasi die Krise bei VW zusammen. Es hat sich an den Autos wenig verbessert, zumindest an dieser Stelle in den letzten Jahren. Gut, egal. Du warst noch nicht ganz fertig.
Genau, aber am Ende ist es genauso rausgekommen dann wie bei euch. Es ist dann so, wenn die Reifen zu viel durchdrehen, springt irgendwann das ABS raus, das ESP und der Tacho. Das geschah.
Das heißt,
also man war dann quasi.
Was heißt denn, es springt der Tacho raus?
Naja, es ist diese Anzeiger, die Reifendrehzahl angeben.
Ja.
Der hat dann gesagt, hier stimmt was nicht.
Ja.
Und zwar so gehörig, da muss ein Fehler sein. Und der war ausgestiegen. Das heißt, es gab kein ABS, kein ESP mehr und kein Tacho. Es war die ganze Zeit auf Null, obwohl ich gerade ausfuhr, obviously. Ja. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, wahrscheinlich ist ein Elektronikproblem. Bin ich irgendwo angehalten, Auto ausgemacht, mal geguckt, ob irgendwo was rausläuft. Nix, war auch nichts heiß, hätte mich auch gewundert. Ja. Und dann Auto wieder an, ging alles wieder. und dann habe ich mir aber überlegt, weißt du, fährst jetzt nicht weiter. Ich war zum Glück kurz vor zu Hause, habe mir überlegt, quälst du dich jetzt noch bis heim? Dann ist mir aber aufgefallen, dass bei uns nach Hause nur bergab geht und habe gedacht, nee.
Und was hast du denn gemacht? Hast du den Iglu gebaut?
Genau das Argument, dass du quasi nur noch 1,5 Kilometer nach Hause hast, sollte ein Argument dafür sein, stehen zu bleiben. Weil wenn dann in den letzten 300 Metern irgendwas ist, dann also das wirst du dir nie verzeihen.
Das ist wirklich so ein bisschen kurz vorm Klo in die Hose geschissen. Also das ist dann wirklich
super ärgerlich. Da musst du einfach zwischendurch kacken gehen.
Ja.
Jedenfalls ist es so, dass wir, also ich habe mich dann bei Nachbarn im anderen Dorf, ja, man kennt sich ja dann irgendwann.
Dorfübergreifend mittlerweile sogar.
Dorfübergreifend und zwar aus der Kindergartengruppe meines Sohnes wohnt dort die Familie und da habe ich das Auto abgestellt, habe geklingelt und habe den Schlüssel abgegeben, habe gesagt, ich hole das Auto morgen ab, aber hier habt ihr einen Schlüssel, falls irgendwas ist. Und dann bin ich noch die 1,2 Kilometer nach Hause gelaufen und war mit meiner Entscheidung sehr zufrieden. Und ich werbe dafür, diese Entscheidung so zu treffen, wenn es euch mal so geht oder dir. Weil das ist immer die bessere Entscheidung. Klar, man ist vielleicht eine halbe Stunde später zu Hause, aber man ist erstens zu Hause und zweitens ohne Probleme. Und das ist viel, 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 viel besser.
Ich war ja in der komfortablen Situation, ich stimme dir zu, meinen Führerschein mit 17 schon gemacht zu haben und dann ein Jahr von meinem Papa lernen zu dürfen, der wirklich ein sehr vorbildlicher Fahrer ist in jeglicher Hinsicht.
Ja, auch routiniert und überhaupt, ja.
Und der hat wirklich immer den Spruch geprägt, lieber eine halbe Stunde später da, als eine halbe Stunde eher im Krankenhaus.
Oder eine halbe Stunde,
gar nicht.
Ein paar Jahre länger tot, ja, genau. Ja.
So, und es ist ja einfach so, wer früher stirbt, ist länger tot, deswegen am besten das vermeiden.
Genau.
Und ja, insofern, also ich stimme dir absolut zu, bei mir geht da auch Vorsicht über alles andere bei solchen Situationen.
Auf jeden Fall. Da gibt es gar keine Diskussion. Ha.
Und gerade bei dem Wetter, ich meine, es reicht ja schon, ich weiß nicht, mal vor die Tür zu gehen oder einmal über Kopfsteinpflaster zu laufen bei dem Wetter, das ist einfach, also allglatt wäre noch gelogen, das ist noch untertrieben. Es ist wirklich einfach Wahnsinn. Vor allem, wenn das halt immer so über den Tag wieder antaut und dann wird es abends wieder kalt und friert wieder richtig fest. Und dann war es in Leipzig, jetzt letzte, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in Leipzig war es jetzt die letzte Nacht so, das fing so zärtlich an zu schneien. Das heißt, das sah so alles ein bisschen kaiserschmarrnd aus. Also es war so...
Puderzuckerschnee. Das ist halt der, der besonders rutschig ist, weil der eben nicht so sich verhakt.
Und wenn der dann noch, auf Eis trifft, und du siehst unter Umständen, das ist
nicht,
wirklich...
Also, da kannst du gar nicht bremsen. Also das ist... Das ist also auch zu bremsen im Sinne von, da gibt es keine Reibung. Ja. Ja. Das rutscht einfach nur und das ist auch bei uns Braking Coefficient 2. Und das ist quasi, das nennt sich übersetzt Medium to Poor. Also die Bremseigenschaften sind Medium bis schlecht.
Ja. Das
wäre eigentlich doch ein guter Folgentitel.
Ich hatte jetzt gedacht, entweder Schneemüde oder Kaisergeschmarrnt.
Kaiserschmarrn ist eine gute Sache, weil ich habe nämlich neulich auch Kaiserschmarrn gemacht zu Hause.
Wobei jetzt, wo ich das so ausspreche, kann es sein, dass wir schon mal eine Folge hatten, die so hieß?
Nee. Das kann ich mir nicht vorstellen. Selbst wenn, ist auch nicht weiter schlimm.
Ja, du, ich meine, 227 Folgen, jetzt 228, da kann alles mal da gewesen sein. Aber dann nennen wir die Folge Kaiserschmarrn.
Kaiserschmarrn.
Gut. Es gibt, also momentan fallen die Feste Schlag auf Schlag hier im Hause Polos. Nachdem letzte Woche ich ja von der Stiftung erzählt habe, die jetzt errichtet und offiziell zugänglich ist, ist es diese Woche so, dass ich endlich, muss man sagen, ja.
Man hat mir auch den Link geschickt, wohlbemerkt, ja.
Ja.
Also ich werbe nochmal dafür, den Link aus letzter Woche von unseren Shownotes sich mal zur Gemüse zu führen.
Ja, danke, sehr gern. Ist es diese Woche so, dass ich ja, jetzt fast ein Jahr später, aber jetzt ist es dann doch endlich soweit, endlich mein Buchmanuskript abgegeben habe beim Verlag.
Also, gut Ding will Weile haben. Du machst ja auch noch andere Sachen.
Und jetzt sind es noch ungefähr 4 bis 6 Wochen.
Dann wird das in den Regalen stehen.
Ja.
Wahrscheinlich bei Oelsner und sowas steht das dann auch, oder?
Das müssen wir dann mal gucken. Das weiß ich jetzt gerade noch nicht, welche Distributionswege dafür gedacht sind. Aber ich denke mal schon, dass Oelsner da auch vielleicht eine kleine...
Ach, der Vertrieb, den hast du quasi mit an dem Verlag.
Genau, den macht der Verlag. Das läuft alles dann in Hugendubel und überall und Amazon.
Man kann das da quasi dann, kriegt eine ISBN und dann vertreiben die das so sozusagen.
Das, genau.
Oh, herrlich, das großartig.
Das wird wohl die ersten Tage noch relativ exklusiv bei denen sein, weil die das dann erst rausschicken an die Verlage. Aber prinzipiell ist es dann überall, wo es Bücher gibt, erhältlich. Oder zumindest bestellbar.
Herrlich. Ja, genau. Ich denke eher bestellbar, weil zumindest je nachdem, wie viel es bestellt wird, ist es dann auch erhältlich oder nicht. Ja, das muss man auch noch dazu sagen.
Das ist richtig.
Und das ist, also, das ist ja selten so, dass wenn man quasi, du bist ja ein Erstverleger.
Ja, Erstautor.
Also quasi dein Debüt. Dein Erstautor ist was anderes. Also das ist ja quasi, der Erstautor steht vorne bei mehreren Autoren. Also,
ja, na gut.
Ja. Aber das ist dein Debütwerk.
Kann man so sagen, ja.
Und das ist dann, das ist meistens so, dass das, wenn das nicht von vornherein schon skandalös ist und das bekannt ist.
Polos packt dann aus.
Genau, richtig. Dann ist es selten so, dass es sofort überall zu sehen ist, aber man kann es zumindest überall bestellen.
Es ist aber in der Tat so, dass da das ein oder andere drin ist, was man vielleicht noch nicht weiß. Auch also aus
unserer ja, natürlich. Nein, ich meine, also ich auch will so aus, das nicht in Abrede stellen.
Ich meine auch so aus, weil ich gerade mit Polos Pakt aus anfing. Also die ein oder andere Anekdote aus der Monaco-Zeit ist dann natürlich auch mit drin. Das ist
so, ja, das natürlich, das ist, so. Das ist ein sensationelles Buch, da gibt es überhaupt keine Frage.
Das fände ich geil. Es gibt ja immer so diese Zitate von Leuten, die angeblich das Buch gelesen haben, bevor es erschienen ist, damit man das hinten irgendwo noch aufs Cover druckt. Wenn man da einfach so random Leute nimmt und dann bei dir einfach steht, das Buch ist sensationell, da gibt es gar keine Frage. Julius Sattler, ja. Pilot, einfach. Also.
Nein, das ist ein sensationelles Buch, ja. Keine Frage, ja. Das habe ich gesagt. Ja, genau. Ja.
Nein, also das ist, also eine aufregende Sache kommt nach der nächsten, nachdem wir Mendelssohn jetzt in der Aufregung abgearbeitet haben. Im November ist das jetzt also das nächste große Ding nach der Stiftung. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Es ist ja, der Hammer. Ist
wirklich so. Großartig. Also Gratulation mal wieder. Ich habe letzte Woche schon gratuliert. Diese Woche gratuliere ich wieder.
Mal gucken, was nächste Woche so passiert.
Was nächste Woche so passiert. Das kann ich dir sagen. Nächste Woche, ach nee. Nächste Woche ist noch normal und dann bin ich, übernächste Woche werde ich aus Indien senden.
Das ist ja lustig, das heißt, das ist spannend. Ich sende hoffentlich nächste Woche, also das müssen wir wirklich mal gucken, weil ich gerade nicht weiß, also da wo wir sind, da gibt es zwar WLAN, aber ich kann gerade noch nicht einschätzen, wie gut das ist und ob das reicht also zum Aufnehmen.
In Großbritannien gilt diese EU-Regelung auch, also du kannst dort auch Roaming haben und sowas.
Könnte man, wenn es nicht ein Dorf wäre, wo wir sind.
Aber auch da ist das Internet besser als bei uns, trust me.
Naja, ich war ja dort schon. Also
verstehe.
Ich kenne das Gebäude. Ich kann gerade, also normalerweise müsste das reichen. Ich denke, wir werden schon irgendwas zusammengeklöppelt kriegen.
Ja, wenn, dann findet man eine andere Lösung. Jedenfalls in Indien weiß ich das eben auch nicht. Das müssen wir dann sehen.
Bei den Erfindern des Internets, zumindest bei den Erfindern des Kundensupports, da wird es irgendwo Internet
geben. Soll ich dir mal was sagen?
Ja.
Das sind ja also eine absolute Technologienation.
Ja.
Hast du dort mal, warst du mal in Indien?
Nee, tatsächlich nicht.
Es ist so, ja, weil wahrscheinlich auch einmal kurz selten Einladungen dahin bekommt, oder?
Witzige Geschichte, ich habe tatsächlich mal eine Anfrage für einen Liederabend in Indien gekriegt.
Und warum nicht gemacht?
Das kam am Ende nicht zustande, weil die nicht verstanden haben, dass ich kein Indisch, also dass ich eine Dichterliebe nicht auf Indisch, auf Hindi singen kann. Und da kam die Frage, warum nicht? Und da habe ich gesagt, weil es davon, soweit ich weiß, keine sinnvoll singbare Übersetzung gibt.
Mhm.
Also das
müsste man, ist vielleicht eine Marktlücke.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist 6 Jahre her oder so. Aber das war sehr witzig, weil ich dachte, hä? Erst dachte ich, es ist ein Scam. Und dachte, nee, das meint die schon ernst. Dann habe ich Fridu, mein Duettpartner, ja gefragt, so sag mal, könntest du dir das auch vorstellen? Liederabend in Indien?
Der war ja schon mal da, ne? Hm.
Das weiß ich nicht, das kann sein, ja.
Doch, der war schon in Indien,
ja. Ja. Wir waren voll drauf eingestellt, ja klar, lass machen. Und dann kam aber die Frage, da würde da auch Dichter lieber auf Hindi singen. Gibt es eine Übersetzung dann her damit, die irgendwie Sinn ergibt? Aber korrigier mich, wobei du ja jetzt auch kein Hindi-Experte sein wirst, aber das ist schon eine sehr silbenlastige Sprache. Ne? Also das sind schon mehr Silben als gelegentlich im Deutschen pro Wort. Das
ist ja im Grunde kein Problem, weil man kann ja die Worte trotzdem so wählen, dass also jede Übersetzung ist ja eine Interpretation. Du kriegst das ja nicht so übersetzt, wie es im Original ist. Das geht nicht, weil die Worte fehlen und so. Aber ich würde nicht sagen, dass man das nicht hinbekommen kann.
Ja, also es ist ehrlich gesagt wirklich schwer vorzustellen. Also selbst auf Englisch funktionieren solche Liederzyklen ja nur also so mäßig.
Ich wollte ja nur sagen, wir kennen Leute, die das machen können.
Ich komme darauf zurück.
Also wenn du mal wieder so eine Anfrage kriegst, das braucht halt ein bisschen Zeit, ja. Aber man wird das hinbekommen.
Dann,
just saying,
es
geht.
Ist notiert. Jetzt habe ich Angst. Dann
ja.
Muss ich das auch wirklich machen.
Ja.
Also.
Ja.
Ja, also
es ging ja. Ja.
Also, wenn ich so drüber nachdenke und das nochmal rekapituliere, es gibt ja manchmal so Dinge, die liest du und denkst dir, ist das jetzt Radio PSR sinnlos Telefon oder was passiert mir gerade? Wie auch seit Tagen, das wird dir vielleicht auch ähnlich gehen, ich weiß es nicht, versuchen mich diverse Nummern aus Dänemark anzurufen, also gerade sind Ping-Anrufe offenbar gerade wieder so ein Thema. Und das ist irgendwie so lustig, weil das fing so im Kontext an, gerade nach dieser ganzen Grönland-Thematik. Und ich dachte, nun wollen sie mich anrufen. Und dann kam irgendwie so schwebte so dieses lustige Bild vor meinem geistigen Auge, wie, also ich greife da nur jetzt dieses unsägliche Trump-Narrativ auf, wie das Nobelpreiskomitee seit Tagen versucht, mich zu erreichen und jedes Mal wird die Nummer blockiert von meiner Seite und die schaffen es einfach nicht.
Es ist ja aber Norwegen.
Naja, also natürlich, aber Trump hat ja dem...
Ich verstehe schon. Naja, gut. Also, kein Schwein ruft mich an.
Ja.
Also das passiert tatsächlich bei mir nicht.
Da soll ich dir mal die Dänen auf den Hals jagen.
Lass mal. Also meinst du mal rangehen und sagen, ruf sie mal denen an.
Ja, genau. Okay. Nee, aber also, ganz kurz im Ernst, bei solchen Anrufen bitte nicht rangehen. Ne? Da geht es darum, erstmal nur rauszufinden, wer doof genug ist, da abzuheben. Und wenn ihr abhebt, dann seid ihr in der Verteilerliste und werdet permanent angerufen.
Und es ist vor allem so, man kann die Nummer dann auch hinterher googeln, um rauszufinden, ob es ein Problem ist oder nicht.
Ja. Da ist tatsächlich KI mittlerweile sehr gut, weil du kopierst die Nummer, packst sie einmal bei Google rein und normalerweise die Google-KI zeigt dir dann direkt an, diese Nummer wird oft im Zusammenhang mit Ping-Anrufen gemeldet als Spam. Dafür ist es in der Tat ganz praktisch.
Und dann kann man die auch tatsächlich bei seinem Telefonanbieter melden, die Nummer. Und das ist auch hilfreich, wenn man es macht. So, also warum Indien? Wir fliegen dahin, wir fliegen in Urlaub, weil wir das dringend wollten, mal wieder. Also schon seit Ewigkeiten geplant.
Weil ihr das könnt.
Nee, das ist tatsächlich diesmal so, wie jeder normale Mensch fliegen wir dahin. Ja? Mit normalen Tickets und alles und so weiter. Wie als würde es diese Verbindung nicht geben, so ungefähr.
Nein, aber ich meine auch, weil ihr das könnt, weil es zeitlich und finanziell drin ist, das
zu machen. Ja, genau, wobei es finanziell gar nicht so ein Drama ist, weil wir tatsächlich nur die Hinflüge und Rückflüge haben. Und die wir für einen sehr guten Preis bekommen haben, für einen wirklich guten Preis, man glaubt es fast nicht, ne? Für die ganze Familie. Und dort haben wir keine Kosten, kaum zumindest, weil wir dort eben bei Familie sind.
Ja.
Und das ist besonders toll. Das ist wirklich, wirklich toll. Nicht, dass es nichts kostet, Moment. Sondern weil wir halt dort bei Familie sind.
Bei befreundeter Familie oder bei eurer Familie wirklich?
Für Elisa ist es Familie, für mich nicht so richtig. Gut. Also ja, schon, die sehen das so. Aber
nicht direkter Verwandter?
Nein, das sind keine Blutsverwandten. Aber es ist so, dass Elisa ja dort in Urlaub, im Auslandsjahr war und da in die Familie aufgenommen wurde. Und das ist wirklich toll.
Ja.
Ja? Zwar nicht nur in eine, sondern in mehrere.
Wie ist das rechtlich machbar?
Die haben uns auch hier schon besucht und so, bitte?
Wie ist das rechtlich machbar?
Ja, schwierig, ne? Das geht alles.
Wahnsinn.
Und es ist so, also es ist eine Technologienation.
Ja.
Allerdings, wenn man versucht, dort ein E-Visum zu beantragen, stößt man auf eine staatliche Seite, mit der man kämpft. Weil die relativ schlecht ist. Also sie ist wirklich schlecht gemacht, also auch im Backend schlecht.
Ja.
Im Frontend ist sie gar nicht so schlecht, aber im Backend ist sie sehr, sehr schlecht. Das Frontend ist das, was man quasi bedient. Das Backend ist das,
was
dahinter steckt.
Genau.
Und also an Programmierung und so. Und das ist mittlerweile einfach über 10 Jahre alt und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und man fliegt da permanent raus, aber kriegt nicht gesagt, warum.
Aber da kann ich dir ganz entspannt den Druck nehmen, weil das passiert ja beim US-Visum auch.
Also es ist wirklich, also das kann ich finde das immer gerade bei solchen staatlichen Dingen, wo du musst diese Seite nutzen und es gibt auch eigentlich nur die du nutzen kannst, dann funktioniert das nicht. Das verstehe ich nicht. Wie kann es einem denn so egal sein? Weißt du, das macht mich so verrückt. Weißt du, es ist so VEB, was weiß ich,
weißt du, warum
VEB
ich lache?
Regierung
weißt,
oder was?
Weißt du, warum ich lache? Weil ich mich erinnere, dass wir im November genau denselben Rant aber auf meiner Seite über die amerikanische Seite hatten.
Aber es ist aber, das kann doch nicht wahr sein, weißt du?
Ja.
Ich meine, es ist wahrscheinlich in Deutschland nicht anders, ja. Also es ist trotzdem genauso blöd. Ich meine, man benutzt ja selten als Staatsbürger diese Seite.
Haben wir denn in Deutschland überhaupt eine Internetseite? Du musst da wahrscheinlich noch einen Brief hinschicken müssen an die Behörde.
Ja, keine Ahnung, wie das mit Schengen-Visa ist. Also es ist ja so, du kriegst ja dein Visum für den Schengen-Raum und nicht quasi nur für das Land. Zumindest in meisten Fällen ist das so. Darüber habe ich mir zum Beispiel auch noch nie Gedanken gemacht, wie das denn ist, wenn du nach Europa kommst und dann hast du ein Schengen-Visum oder wo reist man ein? Ist ja egal, du kannst ja im Schengen-Raum dich frei bewegen.
Ja.
Also
keine Ahnung. Ich habe das sowieso nie verstanden, warum heißt das eigentlich Schengen-Raum?
Es gibt einen Ort, der Schengen heißt und das Abkommen heißt Schengen-Abkommen.
Ist das in der Schweiz oder was?
Geschlossen wurde. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Jedenfalls ist es ein absoluter, da merkt man das immer wieder, was das für ein Riesengewinn ist, dass es das gibt. Also es ist wirklich unglaublich toll.
Aber ich frage das, weil das heißt neulich, so neulich war es gar nicht. Es ist schon bestimmt jetzt 1,5 Jahre her. Aber ich musste über 30 werden, um rauszufinden, warum das Dachregion heißt. Habe ich nie hinterfragt.
Deutschland, Österreich,
ja,
Schweiz.
Ja, ne? Und die Abkürzung DACH, aber das habe ich nie hinterfragt. Und das ist immer so, ja, Dachregion. Und das war klar, dass das irgendwie Deutschland, Österreich, Schweiz ist. Aber dass das auch wirklich die Abkürzungen sind, das ging mir da siedend heiß auf. Das war wieder so ein Fall von, da hast du nie drüber nachgedacht und irgendwann kapierst du, was da eigentlich gemeint ist.
Ja. Jedenfalls haben wir unsere Visa dann noch bekommen. Und das ist so, dass jetzt wird es ernst.
Und wir wollen ja
wir haben Flüge, wir haben eine Unterkunft, wir haben Visa.
Wir wollen ja nur Details wissen, Herr Stett. Fliegt ihr Frankfurt-Delhi oder was?
Nee, Mumbai.
Mumbai?
Ja.
Okay.
Ja, aber Frankfurt, ja. Das war am günstigsten, schlicht und ergreifend. Ja. Wir haben auch nach einem Direktflug gesucht, wegen der Kinder.
Das heißt, ihr werdet euch dann auch in Mumbai aufhalten?
Nee, in der Nähe.
Ah ja.
Man fährt dann noch 4,5 Stunden ins Landesinnere und übernachtet dann dort in dieser Stadt, weil dort hat sie da ihren Auslandsjahr gemacht.
In dieser kleinen Stadt, die wahrscheinlich nur 20 Millionen Einwohner haben wird.
So ungefähr, genau. So,
dann ist das doch da unten.
Genau.
Das war auch.
Und wir haben auch schon einen Tagesplan gemacht, also einen Wochenplan. Und es findet auf jeden Fall, steht immer sehr genau, wo wir essen gehen. Oder nicht, also essen gehen im Sinne von, wo wir zu Gast sind zum Essen.
Und Herr Stett, denkt dran, keine Kühe schubsen.
Ja, das ist verboten.
Ja. Das ist total geil, weil wir labern schon seit 35 Minuten.
Noch keinen Meter gemacht.
Und kommen jetzt erst zu unserer ersten Rubrik diese Woche.
Erzählen Sie mal.
Nämlich, Herr Stett, 3 Dinge, die dir gar nicht schmecken.
Eieiei. Also da muss man Folgendes davor sagen. Es gibt fast nichts, was mir gar nicht schmeckt. Also was ich wirklich nicht esse. Es gibt Sachen, die ich lieber esse und welche, die ich sehr, sehr gerne esse. Und Sachen, die ich esse, wenn es sie gibt. Ja, aber wenn ich Einfluss darauf habe, sie mir nicht bestelle oder sie nicht mir zubereite. Aber wenn sie da sind, esse ich sie trotzdem gerne. Jetzt im Zusammenhang dessen, dass ich ein bisschen mehr auf meine Ernährung achte und auch einfach wirklich nur, also ich sehe quasi das, was ich täglich zu mir nehme, als Kontingent. Und wenn da irgendwas ist, was mir nicht unbedingt schmeckt, dann nutze ich dafür nicht mein Kontingent von den Sachen, die ich täglich, also quasi mein maximales Kontingent nutze ich dafür nicht, wenn da irgendwas ist, was ich nicht gerne esse.
Aber das ist ja erzürnend schlau. Das ist ja furchtbar.
Ja. Also das mache ich so, dann nutze ich das lieber für was, wo ich richtig, richtig Lust drauf habe. Oder wenn es auch um Süßspeisen geht zum Beispiel, dann mache ich das auch so.
Das ist ja richtig frech clever. Dann hast du ja quasi das Essen mit Gamification richtig, machst du ja richtig ein Spiel draus.
Naja, ich übertreibe es ein bisschen, aber so, das ist so ist der Gedanke quasi, dass ich nicht unbedingt Sachen esse, die ich nicht gerne esse, schlicht und ergreifend.
Benutzt du für dieses Kontingent eine App?
Nein, das mache ich noch, also ich mache das ohne, weil ich bin schon diszipliniert, aber nicht so. Und ich will es auch nicht übertreiben, weil es soll ja nicht so verkopft sein, sondern das Essen ist immer noch toll für mich. Ich liebe das sehr. Und es ist aber so, dass ich trotzdem, das soll nicht mein ganzes Leben einnehmen. Ja, es ist trotzdem eine Sache, die mir Energie zuführt und dafür ist es ursprünglich gedacht. Ja.
Nun aber jetzt.
Ja, also. Ich esse Kapern nicht so besonders gerne.
Kapern?
Ja.
Ja, kann ich nachvollziehen. Da kenne ich auch einige, die das nicht so mögen. Ich muss sagen, ich bin Kapern-Fan. Mhm. Aber, mit kleiner Einschränkung, wenn du so Sizilien, Italien, die Ecke unterwegs bist, da gibt es oft auch so große Kapern.
Ach, diese Apfelkapern.
Genau, oder wie und die finde ich eigentlich auch geil. Das Problem bei den Dingern ist, die sind immer so sackensalzig. Da kann ich also nicht mehr als so 2-3 essen und dann reicht es auch. Dann habe ich Durst wie eine Bergziege und dann muss es auch erstmal lang damit. So. Aber ja, ich kann, also den Take verstehe ich.
Ja, also Kapern ist nicht so mein Liebling. Es gibt ein paar Sachen, die mir regelrecht es hochkommen lassen, aber eigentlich nur eine Sache. Und das ist, du kennst doch diesen, ist das schwedisch?
Diesen Fisch?
Ja, also den habe ich zumindest noch nie gegessen, aber ich glaube, dass mir der auch wirklich das komplett hochtreibt, weil ich mag nämlich eingelegten Fisch auch nur begrenzt. Also sobald das irgendwie fermentiert ist, sobald der Fisch anfängt zu fermentieren, finde ich es richtig eklig.
Wir haben
also es gibt eingelegten Fisch, der mir sehr gut schmeckt, aber sobald es fermentiert, mit Fisch, nee, auch Fleisch, fermentiertes Fleisch schwierig.
Wir haben ja an der Hochschule in Leipzig eine sehr ausgeprägte Island-Connection. Also es kommen ja immer wieder Studentinnen und Studenten auch aus Island nach Leipzig.
Sänger
und
vor
und
allem,
umgekehrt gehen auch manche dann nach Reykjavik. Und eine meiner Kommilitoninnen damals, also wir hatten damals eine isländische Kommilitonin bei uns in der Klasse, die brachte einmal diesen fermentierten Fisch mit und öffnete die Dose bei uns im Klassenzimmer.
Das darfst du nicht machen.
Eine Woche später hing das immer noch im Raum. Oh. Es war widerlich.
Also es gibt andere Sachen, fermentiertes Zeug, was ich gerne esse, wirklich gerne, ja. Aber immer, wenn das in das Richtung fermentiert geht, dann muss es, es darf kein tierisches Produkt sein, das schmeckt mir einfach nicht. Ja, also es geht so, Iberico-Schinken ist ja durch das Trocknen an der Luft auch ein bisschen fermentiert, aber auf eine ganz andere Art und Weise, halt nicht zusammen mit Salz und Milchsäure und alles,
weißt du? Deutlich schmackhafter.
Ja, also für mich zumindest, ja. So, damit hätten wir eigentlich zumindest die wichtigsten Sachen.
Stinky Tofu kann ich in dem Zusammenhang übrigens auch nicht empfehlen.
Okay.
Den haben wir damals in Taiwan probiert. Das ist wirklich, also das schmeckt auf den ersten Biss ein bisschen wie gebratene Jagdwurst und dann wird es nur noch eklig.
Hm. Okay, das habe ich noch nicht ausprobiert.
Wohingegen Hühnerfüße sehr lecker sind. Hm. Klar, ist ja auch
Huhn. Das habe ich auch noch nicht gekostet.
Ist ja auch Huhn. Ist ja Hühnchen. Ja, also es ist basically wirklich nur das Fleisch vom Huhn dran.
Ja.
Okay.
Also eine dritte Sache. Fällt es mir schwer zu benennen, jetzt spontan. Also ich würde mal sagen, ich liebe auch nicht schreiend süßes Zeug. Ich esse gerne was Süßes mal, aber es gibt jetzt gerade, jetzt wenn man Richtung Indien überlegt, gibt es ja da auch Süßigkeiten, die wirklich vor allem eins sind, süß.
Ja.
Also ich kann auch einen Löffel Zucker essen, aber in dem Moment, in dem das zusammen mit irgendwelchem Kokoszeug und irgendwelchen anderen Geschmäckern noch ist, also auch Pistazien mit wahnsinnig viel Zucker und sowas, das ist... Das klingt geil, aber es ist für mich ist es nicht geil. Ich finde das zu süß.
Da habe ich ein Guilty Pleasure leider. Also ich bin ein süßes Kind. Ja, es gibt ja immer so, mein Bruder zum Beispiel, der isst viel lieber salzige Snacks. Ich bin da eher ich auf auch. Der süßen Seite unterwegs. Wobei von Zeit zu Zeit auch mal irgendwie so Chips oder sowas geht. Und ja, ich stimme dir zu. Also wenn es zu süß ist, dann ist es auch bärzig. Andererseits gibt es so manche Sachen, ich denke so an türkischen Honig und sowas, das ist schon geil.
Ja, ja, das ist ja auch alles, das finde ich auch sehr, sehr lecker. Aber in der Kombination mit viel Geschmack und süß,
und selbst,
das haut mir zu sehr rein.
Und selbst Baklava, wo es dir so richtig die Kronen aus den Zähnen haut, selbst das finde ich geil.
Ja, ein Stück kann ich essen, aber dann hört es schon auf.
Ja, mehr geht ja auch.
Dann hört es wirklich sofort auf.
Mehr ist ja Instant Diabetes, also
ich
das geht ja nicht.
Wir sind neulich mal in Istanbul gewesen und meine Frau liebt Baklava sehr. Und da bin ich dort mal in eine Baklava-Bäckerei gegangen. Also da haut es dich hin. Erstens, wie das da drin riecht, wie das da schon glänzt alles, weißt du. Es ist ein Traum. Es ist wirklich ein Traum. Ja, hier bei uns beim Dönermann oder so, oder wenn es das mal irgendwo gibt, da hast du eine Sorte, die haben.
Ja.
Und die kann man sich kaufen und die schmeckt sehr, sehr lecker, weil sie auch mehr oder weniger original ist. Mhm. Ja. Aber dort hast du ja dann einen ganzen Tresen voll mit irgendwelchen Variationen von Baklava. Und da läuft der jetzt schon der Zahn wahrscheinlich, ne?
Oh.
Und da habe ich eben so ein Paket mitgebracht.
Ja.
Ist auch nicht ganz billig, ne? Also Pistazie und so kostet auch da viel Geld und Spinat ist da teilweise auch drin.
Das erinnert mich.
Aber meine Güte.
Das erinnert
mich. Das hat lange gehalten.
Das glaube ich sehr. Das erinnert mich gerade an was richtig Geiles, was ich im Sommerurlaub letztes Jahr gegessen habe auf Korfu. Da gibt's also so dieses Griechische, ich meine, das kennt man vielleicht irgendwoher schon, aber du hast quasi einen Schafskäse und der wird eingepackt in Blätterteig und dann quasi darin gegart und dann wird das mit Honig über.
Das hört sich sehr, sehr gut an.
Das ist wirklich perverse Scheiße. Pardon my French, aber das ist wirklich geil. Das ist, also du kannst danach auch nichts mehr essen, weil das stopft auch wahnsinnig. Also so ein Feta ist ja auch einfach wirklich recht mächtig. Aber das ist so lecker, weil du hast da wirklich alles. Du hast da diese knusprige Textur von dem Blätterteig, du hast dieses Weichere vom Käse, du hast Salz, du hast Zucker. Also das ist wirklich eigentlich von der Komposition her ein ziemlich, ziemlich geiles Gerät.
Mir wurde gerade geschrieben,
ja.
Pass mal auf, das muss ich dir kurz sagen,
ja.
Dass ich dass mein Kind quasi noch mit mir kuscheln will.
Oh.
Na dann ja, aber es ist so, dass wir nicht sofort, dass es jetzt nicht heißt, dass es sofort Schluss sein muss.
Ja.
Ja, nur ich wollte nur dir erklären, warum ich hier gerade noch an meinem Handy geantwortet habe, dass ich das dann nachher noch mache, wenn wir fertig sind.
Das ist, wir sind ja sowieso schon recht lange unterwegs.
Ja, und ich aber manchmal ist das so.
Aber was eigentlich ganz gut ist, den Punkt mache ich vielleicht noch ganz kurz, warum ich auch zu dem Essen kam und was du isst und über das Süße jetzt, weil mir was untergekommen ist, wo ich dachte, was eine geile Idee und wollt ihr mich eigentlich verarschen? Da hat nämlich jemand...
Heute ist ganz schön viel Flucherei dabei, ne?
Ja, das gehört auch mal dazu. Das ist ja... Das muss
gerade wenn es besonders schön ist.
Was
ist
raus ist, ja ist so. Raus. Und ich meine, es ist ja immer kontextualisiert heute eher was Positives.
Ja, erzähl wird. Mal.
Ich bin nämlich auf eine Schokolade ohne Schokolade gestoßen.
Was? Weiße Schokolade?
Nee. Komplett ohne Kakaobohne. Es gibt eine Schokolade, ich glaube, das könnte möglicherweise sogar ein deutsches Startup sein. Die machen Kakao, also nicht Kakao, die machen Schokolade aus Sonnenblumenkern.
Na, du musst sie ja rösten, dann wird's dunkel.
Und ich habe mir das heute das erste Mal gekauft, weil das hat mich so interessiert. Ich habe das gesehen, ich weiß gar nicht, wo kam das her? Ich habe das irgendwo gesehen neulich und da war völlig baff, dass das angeblich gehen soll. Und die Leute haben das probiert und fanden es total gut. Und ich dachte, hey, das kann doch nie und nimmer hinhauen.
Das möchte ich bitte morgen auch kosten.
Kannst du machen, ich lasse dir ein Stück übrig. Ich habe das vorhin gegessen und ich dachte, echt.
Ich würde es wirklich gern kosten.
Ich falle vom Glauben ab. Das war,
hast du die Verpackung noch?
Ja, ja. Die gibt's,
ich würde nämlich gerne mal drauf gucken, wie die das festkriegen.
Und das Interessante daran ist, dass das wohl schon sehr, sehr viele Firmen, unter anderem Bals und für Kekse und so, verwenden. Und zum Teil ohne, also ohne, dass das jetzt groß beworben wird. Das ist schon in vielen Sachen mit dabei. Und es ist wirklich gut, muss ich sagen. Also na klar, du hast immer da irgendwie so ein bisschen so eine leichte Sonnenblumenkernnote dabei.
Aber ich mag das gern. Ich liebe Sonnenblumenkerne.
Und ich meine, ey, also was einerseits ist das ja ökologisch total sinnvoll, das so zu machen, weil du ewige Distributionswege sparst.
Wahrscheinlich ist es relativ teuer, ne? Obwohl es eigentlich viel billiger sein müsste. Geht.
Nee, ist sogar billiger, glaube ich.
Ja, das ist super. Na also, dann spricht eigentlich überhaupt nichts mehr dagegen.
Und zum Beispiel, die sind ja da recht experimentierfreudig, die Jokolade, da habe ich mir jetzt tatsächlich auch eine gekauft, die haben schon eine komplette Sorte, die das verwendet, also die mit denen zusammenarbeitet und kooperiert. Aber die Schokoladen gibt es, glaube ich, bei Rewe auch so im Sortiment einfach, die ganz normalen.
Wie heißt sie denn?
Das ist eine gute Frage. Wenn du mal ganz kurz noch 15 Sekunden überbrückst, gucke ich auf die Packung und sage es dir.
Warte mal. Ach ja, ich kann ja erzählen, warum ich jetzt die ganze Zeit sage, dass wir uns morgen sehen. Das ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Es ist so, wir haben uns mal verabredet auf Wunsch von uns allen. Und zwar quasi meine Familie und Roberts Familie, also zur Zweitfamilie. Und das ist ein besonderer Tag immer für uns, weil wir uns nicht so häufig sehen. Und vor allem nicht unbedingt im nur privaten Kontext. Oft haben wir dann irgendwas zusammen zu tun, eine Probe, ein Konzert oder so. Und dieses Mal freue ich mich sehr, dass wir uns einfach so verabreden. Und es ist auch sehr, sehr schön, dass ihr das hartnäckig verfolgt habt. Das ist insbesondere immer wichtig bei uns, ja, weil wir viele andere Themen auch auf dem Schirm haben. Und das fällt nicht runter, aber es dauert sonst ewig, wenn die andere Seite nicht dran bleibt.
Ja, also das ist ja auch in unserem Interesse. Wir lieben diese Tage mit euch ja auch. Deswegen ist das...
Alle lieben die Tage mit uns.
Natürlich. Choviva heißen die. Also Choviva.
Okay. Ja, liebe Gitta, das merkst du dir bitte für die nächste Situation, wo du mir was mitbringen möchtest. Schöne Grüße.
Gut, ja, wurde jetzt bestimmt notiert.
Du musst es nochmal sagen, weil jetzt wurde sich gerade erst ein Blatt Papier geholt.
Choviva, Choviva.
Viva mit W.
Ja, nee, mit V.
Mit V.
Habe ich W gesagt?
Ja.
Nee, Viva, sorry. Also Choviva, mein Gott.
Ja, danke schön. Es ist nur zu meinem Besten.
Und wir freuen uns. Und es hat auch weniger Zucker als normale Schokolade. Zwar nicht wesentlich, aber doch ein bisschen. Und wir freuen uns wahnsinnig auch auf morgen. Und sind sehr gespannt, wie das wird. Wir wollten ja eigentlich... Ich bekam heute eine Sprachnachricht von meiner Verlobten, die mir sagte, naja, weil ich eigentlich einkaufen wollte und morgen Frühstück machen wollte im großen Stile, weil sie dann auch erst morgen aus Cottbus wiederkommt, morgen früh, bekam ich eine Sprachnachricht, dass ihr aus Versehen ein Kilo Waffelteig übrig habt.
Ja,
kannst du mir bitte mal sagen, wie man aus Versehen ein Kilo Waffelteig zu viel hat?
Ja, der stand auf, der stand vor der Tür.
Wolltet ihr eigentlich Nudeln machen oder was?
Ja, genau. Nee, es ist, ich habe den nicht gemacht, weil Waffeln gehört zum Beispiel zu so einer Sache, die mache ich mir nicht selber.
Ja.
Ja, die bestelle ich mir auch nicht. Ist nicht so meins. Ich esse das, wenn es da ist, gerne. Aber ich, ja, da verwende ich mal nur mein Kontingent dann, wenn es quasi sonst weggeschmissen werden würde und ich trotzdem Hunger habe. So. Und sie hat ihn die gemacht, weil heute früh Krabbelgruppe war, wo sie mit dem Kleinen hingefahren ist und man sich zum Frühstück dort verabredet hat. Und da hat sie eben für ein paar Menschen Waffelteig gemacht, aber es haben am Ende dann einfach weniger Leute Waffeln gegessen. Das Gute bei Waffelteig ist so, du kannst es je nach Bedarf machen. Du musst dann quasi nicht die fertigen Waffeln mitbringen und sitzt dann auf den Waffeln, sondern halt kannst trotzdem dann am nächsten Tag noch frische Waffeln von dem Teig machen,
ja,
die genauso gut sind.
Also wird morgen richtig einer weggewaffelt, das könnt ihr aber wissen. Ich habe schön, stattdessen, statt einfach das für das komplette Frühstück essen, habe ich quasi schöne Sachen gekauft, die man da drauflegen kann und dann machen wir es uns morgen schön bunt und gemütlich hier bei uns.
Mhm.
So wird sehr das sein. Deswegen Empfehlung der Woche, Pancakes oder Waffeln zum Frühstück kann man mal machen. Ja, muss man jetzt nicht jeden Tag machen, ist auch sicherlich nicht das Gesündeste. Aber,
nee, ach du, der Teig ist gar nicht so verkehrt, da ist gar kein Zucker dran.
Nee, meistens ist ja nicht der Teig das Problem.
Ja, das ist natürlich dann abhängig davon, was man für ein Mensch ist.
Ja, ja.
Was man für ein Gourmet ist.
Ein halb taube, halb scharf. Ein Gourmet.
Halb taube, halb scharf. Ja, ach du okay,
gut,
das ist heftig.
Das ist wirklich heftig. Ich glaube, wir haben jetzt die letzte Stufe des Podcasts erreicht. Empfehlung haben wir ausgesprochen. Folgentitel haben wir auch. Was haben wir gesagt? Kaisergeschmarrt. Ich habe noch einen Heinz für euch. Und der ist heute auch ein bisschen länger, aber er lohnt sich, kann ich sagen. Herr Stett, möchtest du unserer weit verbreiteten Zuhörerschaft noch etwas mit auf den Weg geben für die kommende Woche?
Ja, möchte ich. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich wünsche euch Gesundheit. Ich wünsche euch, dass ihr gute Entscheidungen trefft heute. Und morgen und überhaupt. Und dass wir uns nächste Woche wieder hören, wünsche ich uns allen. Alles Gute.
Ausgezeichnet. Ich habe nämlich heute eine Opernbeschreibung bzw. Zusammenfassung von Heinz Erhardt mitgebracht. Wir sind jetzt in einem neuen Buch. Das ist aus Heinz Erhardt Satirliches, sondern Heinz Erhardt Klassisches. Heute Tannhäuser oder die Meistersinger in der Wartburg in 5 Abteilungen. Erste Abteilung. Es saß, laut Richard Wagners Werk, Herr Tannhäuser im Hörselberg. Doch nicht allein, das war es eben, die Dame Venus saß daneben. Sie war begabt mit ganz enormen, doch angenehmen Körperformen und schmiegte sich an seine Lände. Er drückte ihr dafür die Hände, dann sangen beide ein Duett und vorne tanzte das Ballett. Sie liebte und liebkoste ihn und gerade das erboste ihn, das immer gleiche Einerlei, das tägliche Tandaradei. Das viele Tanzen und die Lieder waren bald dem Tanni höchst zuwider, weshalb er, es war kurz vor 10, ganz plötzlich ausrief, »Lass mich gehen! Mich hält nichts mehr, leb wohl, ich muss!« Worauf sie sprach, »Red keinen Stuss! Du bist mein Held, du bist mein Sänger, verweil doch noch ein wenig länger!« Und so blieb alles wie vorher, das Singen, Tanzen und auch er. Zweite Abteilung. Inzwischen waren Tage, Wochen und Monate ins Land gekrochen, als Tannhäuser plötzlich erwachte, doch anders, als er es sich dachte. Er lag statt auf der weichen Chaise im harten Gras, es roch nach Käse, und eine Magd mit ganz enormen, doch nicht so guten Körperformen behütete der Kühe Herde, auf dass sie nicht gestohlen werde. Sofort befragte er die Maid nach Ort der Handlung und der Zeit und sah zur Linken und zur Freude ein gar gewaltiges Gebäude. Und aus der Magd geräum'gem Munde vernahm er dann die frohe Kunde, dass dieses Bauwerk hoch und her die sogenannte Wartburg wär. »Die Wartburg, die ist mir bekannt«, sprach da der Venus-Emigrant. »Ich will mich jetzt dorthin bemühen. Leb wohl, empfiehl mich deinen Kühn.« Dritte Abteilung. Als Tannhäuser sein Ziel erreicht, das Gehen fällt ihm noch nicht leicht, und er dem Tor der Wartburg naht, da hält ihn an ein Wachsoldat, was er hier wünsche oder wolle und dass er sich entfernen solle. Hier fände heut ein Wettkampf statt, doch nur für den, der Stimme hat. Dann bin ich richtig auf das Tor, lass mich hinein, ich bin Tenor. Nachdem er so sich ausgewiesen, lässt der Soldat passieren diesen. Vierte Abteilung. Herr Tannhäuser betrat die Halle, und sieh mal an, hier waren sie alle. Hans Sachs, Jung Siegfried und selbst Hagen, der aus Westfalen, wollt's mal wagen. Auch ein Holländer war da als Streiter, es gab schon damals Gastarbeiter. Herr Tannhäuser erfuhr inzwischen die Regeln, um hier mitzumischen. Das, was er singt, sei einerlei, wenn's nur von Richard Wagner sei. Der Eschenbach war gerade dran mit dem Abendstern und er gewann die allermeiste Sympathie. Kein Wunder bei der Melodie. Und dann betrat die wunderschöne Elisabeth von links die Szene. Man zollte große Achtung ihr, denn sie war ja die Chefin hier. Sie gab bekannt, was so passiert sei und dass die Halle renoviert sei, weshalb sie hoch und breit und lang von ihrer teuren Halle sang. Doch schließlich ging ihr Lied vorüber und auch der Tannhäuser ging lieber. Fünfte Abteilung. Er ging und stand nun vor dem Tor. Da kam ein langer Pilgerchor, der gerade nach Italien strebte und hauptsächlich vom Singen lebte. Als er den Pilgerzug erblickte, schrie er, so dass er fast erstickte. Hinweg, ihr Socken und ihr Schuhe, es wird Zeit, dass ich jetzt Buße tue. Wie sündig ist mein ganzer Leib, wer schert mir Haar, was schert mich Weib? Auch ich kauf mir so eine Kutte, ich pfeif auf Venus, diese nu, sprach da des Pilgerzugs Leiter, so pilgre mit uns, gleich geht's weiter. Ich bin für euch nicht gut genug, geht, ich komm mit dem nächsten Zug. Ob er nun tatsächlich gezogen, gen Rom oder gelogen, wir wollen nur das Erste hoffen. Bleibt offen. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so. Raketengude.